kaum bekannt und trotzdem nicht bedeutungslos. Wir behandeln Nebenrollen in der Apostelgeschichte. Jedes Mal weise ich darauf hin, dass wir es hier sozusagen mit einem Geschichtsfilm zu tun haben. Der Regisseur dieses Films ist der Heilige Geist. Er leitet, er schützt die Gemeinde auf diesem jungen Weg, den sie geht in der Apostelgeschichte. Die Hauptdarsteller sind Petrus und Paulus und dann haben wir viele Nebendarsteller. Einige haben wir schon angesehen. Heute geht es um Hananias und Sapphira. Gott kann man nicht hinters Licht führen. Das Ganze ist eine Lügengeschichte, eine Betrugsgeschichte. Und es ist nicht nur die Geschichte von einer Person, die lügt, und es kommt auch nicht nur eine Lüge vor. Deswegen hier gleich nochmal mehrere Pinocchios. Also, es geht um einen Betrugsversuch innerhalb der Gemeinde. Ich lese einmal diese Geschichte vor, das steht in Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Ich habe den Text auch mitgebracht. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Sapphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Sapphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus' Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. 3 von 8 Nebenrollen haben wir uns bereits angesehen und alle 3 waren positive Beispiele, Vorbilder, von denen wir eine ganze Menge lernen können. Aquila und Priscilla, dieses Ehepaar, dann der Gelähmte am Tempeltor und das letzte Mal Barnabas. Die Nebenrollen 5 bis 8, das werden auch wieder positive Beispiele sein. Aber die heutige Nebenrolle, die 4., die fällt aus dem Rahmen. Sie haben es ja schon gemerkt, das ist ein Negativbeispiel. Diese Rolle zeigt uns, wie wir es nicht machen sollen. Und in dieser Hinsicht ist sie natürlich auch lehrreich. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Sie kennen sicher alle diesen alten Spruch, keiner ist unnütz, er kann immer noch als abschreckendes Beispiel dienen. Also ein bisschen so ist das mit Hananias und Sapphira. Das Ehepaar, liefert leider ein abschreckendes Beispiel. Sie waren ein Anti-Vorbild. Das letzte Mal haben wir ja von Barnabas gesprochen. Barnabas war ein Mann, wie es heißt, von edlem Charakter. Er verkaufte ein Stück Land und hat den Erlös der Gemeinde zur Verfügung gestellt, damit man für die Armen sorgen konnte. Eine so selbstlose Handlung hat natürlich für Gesprächsstoff gesorgt. Ganz bestimmt haben sich auch Hananias und Sapphira zu Hause darüber unterhalten. Sapphira, wie findest du das, was Barnabas gemacht hat? Du meinst, dass er dieses Stück Land verkauft hat, von dem er doch vorher immer so geschwärmt hat, sein Land. Ja, es ist, als würde er plötzlich gar nicht mehr dranhängen. Aber das ist ja noch nicht alles. Er hat das ganze Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde gespendet. Unglaublich. Als könnte er das nicht mindestens genauso gut selber gebrauchen. Als hätte er die anderen lieber als sich selber. Du Hananias, weißt du, was mir überhaupt nicht passt? Dass jetzt alle diesen Barnabas in den Himmel loben. Barnabas hier, Barnabas da, alle reden bloß noch von ihm. Ich würde auch gern mal so im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, Sapphira, da ließe sich was machen. Wir besitzen doch auch ein Feld, ein großes, richtig großes Feld. Aha, und das sollen wir verkaufen und das ganze schöne Geld dann einfach so mir nichts, dir nichts hergeben, dass ich nicht lache, ohne mich. Du hast recht, davon hätten wir nichts. Doch halt, wir hätten immerhin den Ruhm, wir hätten das Ansehen. Wir wären genauso beliebt wie Barnabas. Aber wir hätten keinerlei Sicherheiten mehr. Keine Rücklagen, keine Sparzinsen. Das ist mir viel zu riskant. Am Ende wird es womöglich noch so sein, dass die anderen für uns sorgen müssen, dass wir ihnen auf der Tasche liegen. Du Sapphira, mir kommt eine Idee. Ich weiß, wie wir das Problem lösen können. Wir geben einfach nur die Hälfte her. Ja und? Dann halten uns die anderen für Geizkragen und es ist nichts mit der Bewunderung. Lass mich doch ausreden. Wir geben die Hälfte her und sagen, das sei der ganze Betrag. Das sei alles, was wir für den Acker bekommen haben. Wie bitte? Und du denkst, das merkt keiner? Wer soll denn das merken? Keiner weiß davon. Wenn du dicht hältst? Natürlich halte ich dicht. Aber hey Ananias, hast du denn keine Angst, dass die Apostel Lunte riechen? Dieser Petrus zum Beispiel, der guckt immer so durchdringend, als wüsste er über alles Bescheid. Woher soll er denn Bescheid wissen? War der etwa beim Verkauf dabei? Der sieht doch nicht in unsere Köpfe. Wir müssen nur eisern zusammenhalten und genau dasselbe sagen. Und nicht rot werden und nicht stottern. Okay, ich mach mit. Aber Hananias, was ist mit Gott? Hast du keine Angst vor Gott? Hey, jetzt vergiss einfach mal Gott. Gott ist weit weg, Gott ist im Himmel. Warum soll er sich gerade für unser kleines Geldgeschäft interessieren? Und überhaupt, Gott kann froh sein, dass wir wenigstens die Hälfte spenden. Wenn alle das täten, da gäbe es keine Armen mehr. Also gut, riskieren wir's. Ich glaube, das ist die Sache wert. Und wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir bekommen die bewundernden Blicke der anderen und eine Menge Geld für uns. Das gefällt mir. Damit lässt sich's leben. Damit lässt es sich nicht leben, hätte sie sagen müssen. Aber sie wusste ja noch nicht, wie die Sache ausgeht. Ja, und nun feiert die Gemeinde von Jerusalem Gottesdienst. Wir wissen nicht, an welchem Wochentag und welche Uhrzeit, vielleicht Sonntagabend. Wir wissen auch nicht, wie viele da zusammengekommen sind. Ein paar Dutzend, ein paar hundert, vielleicht sogar mehrere tausend. Im Kapitel vorher, Apostelgeschichte 4,4, da war die Gemeinde bereits auf 5000 Christen angewachsen. Man feiert Gottesdienst. Und mittendrin, vielleicht beim Informationsteil, steht ein Mann auf und geht nach vorn. Man kennt ihn, es ist Hananias. Er hat etwas bei sich, in ein Tuch gewickelt. Das legt er jetzt vor Petrus auf den Boden. Meine Frau und ich haben ein Stück Land verkauft, unser schönes Stück Land, sagt er. Und hier ist das Geld, das wir dafür bekommen haben. Wir wollen denen helfen, die nicht so viel haben wie wir. Die Gemeinde kann drüber verfügen, wie sie es für richtig und gut hält. Die anderen im Saal staunen, die freuen sich. Einige wollen vielleicht rufen, vielen Dank, Hananias, bravo, wunderbar, das Beispiel von Barnabas macht Schule. Aber wie die Leute auf das Gesicht von Petrus schauen, da ist es, als würde ihnen die Freude im Hals stecken bleiben. Irgendwas stimmt hier nicht. Petrus sagt überhaupt nichts. Kein Dankeswort, kein Halleluja, preis den Herrn. Eine merkwürdige Stille breitet sich aus. Was ist nur los? Petrus blickt den Hananias lang an, unverwandt, durchdringend. Und dann sagt er, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, du hast Gott belogen. Und er schaut ihn immer noch an. Ich glaube, Petrus hat Hananias traurig angesehen, aufgewühlt, wütend. Paulus sagt mal in einer ganz ähnlichen Situation, gibt es jemanden, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Und so muss das Petrus ergangen sein. Da gerät dieser Hananias auf einen Abweg und Petrus empfindet brennenden Schmerz. Und er schaut ihn an. Er hat zu Ende geredet. Im Saal ist es still, totenstill. Lähmendes Entsetzen. Hananias hat uns angelogen? Der ist doch einer von uns. Der bekennt sich doch zu Jesus. Wie kann er sich nur so was Schreckliches ausgedacht haben? Hananias? Ein Betrüger? Und Hananias selber, was geht in ihm vor? Legt er sich eine Entgegnung zurecht? Will er zum Protest ansetzen? Ich glaube nicht. Hananias schweigt. Es ist, als wäre er sprachlos geworden. Die Sünde ist aufgedeckt. Ausreden sind sinnlos. Er steht verurteilt da vor allen. Irgendwie denke ich, genau so wird es uns Menschen einmal vor dem Richterstuhl Gottes gehen. Wir werden Gottes Urteil recht geben, und zwar indem wir schweigen. Wir werden nicht mehr nach Ausreden suchen. Gott hat recht, wir wissen es. Und sollte Hananias wirklich doch noch versucht haben, etwas zu sagen, da kommt er nicht mehr dazu. Er sinkt zu Boden. Er ist tot. Einige junge Männer, heißt es, stehen auf, legen ein Tuch über den Leichnam, tragen ihn hinaus, um ihn zu beerdigen. Man hat ihn vermutlich in einem Felsengrab außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem beerdigt, also in das Felsengrab hineingelegt. Das ging eine ganze Zeit, bis sie ihn entsprechend präpariert hatten und eben dorthin legten, das richtige Grab suchten oder fanden. 3 Stunden, heißt es, gingen drüber hin. 3 Stunden später kommt Sapphira und nach 3 Stunden kommen auch die Totengräber zurück. Was ist in den 3 Stunden passiert? Lukas berichtet uns kein Wort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas Großartiges passiert ist. Jedenfalls nichts Sichtbares. Die ganze Versammlung muss schreckensstarr gewesen sein. Gott hat einen von uns getötet. Das heißt, Gott ist mitten hier im Raum, der heilige Gott, der allmächtige Gott. Er hat eingegriffen. Er hat sich nicht hinters Licht führen lassen. Wir alle haben gedacht, Hananias, der große Spender, wir wollten schon jubeln. Gott hat sich nicht hinters Licht führen lassen. Er hat ihn durchschaut. Gott lässt sich nicht belügen. Diese Christen, die da saßen, das waren ja alles auch Juden. Die kannten ja alle die alten Geschichten aus dem Alten Testament, wie Feuer vom Himmel auf Sodom und Gomorra fiel, wie Gott den Pharao im Schilfmeer ertränkt hat, wie die Erde sich vor den Aufrührern Korach, Datan und Abiram geöffnet hat und sie samt ihrem Besitz verschlang. Die kannten diese Geschichten. Die wussten, dass Gott solche Sachen fertig bringt. Man war stolz auf Gott. So ein mächtiger Gott, das ist unser Gott. Man hatte Ehrfurcht vor ihm. Aber nicht wahr, mit dem eigenen Leben hatten diese Geschichten von früher schon längst nichts mehr zu tun. Mit dem eigenen Leben, da hat man diese Beweise von Gottes Macht noch nie erlebt. Das waren einfach schöne Geschichten. Und jetzt schlägt plötzlich der Blitz ein bei ihnen, als wären die alten Zeiten zurückgekehrt. Gott ist wirklich und wahrhaftig mitten unter uns. Gott hat Hananias durchschaut. Gott durchschaut auch mich. Jeder im Saal wird sich in diesen 3 Stunden das gefragt haben. Und ich? Was sieht Gott bei mir? Es hätte auch mich treffen können. Wird das jetzt auch meine letzte Stunde sein? Mein letzter Atemzug? Kennen Sie dieses Gedicht hier? Ich weiß gar nicht, von wem das stammt. Wenn jeder hätte an seiner Stirn ein aus Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren und andere könnten schauen hinein. Was gäbe das für ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen? So müssen sich die Leute vorgekommen sein. Gläsern, als wären sie plötzlich in einem durchsichtigen Haus und jeder schaut durch sie hindurch. Und wenn sie bloß irgendwie einen Vorhang ziehen könnten und sich verstecken könnten vor diesem Gott, der da ist und der einen aus ihrer Mitte gerichtet hat. Ich habe kürzlich in einem Buch von einem Gemeindepastor Folgendes gelesen. Er sagt, ich kann nicht sagen, wie viele Leute ich über die Jahre getroffen habe, die erzählten, dass sie nie in eine Kirche gehen können, weil sie immer Angst haben, dass das Dach über ihnen einstürzt oder der Blitz sie erschlagen würde. Und er sagt, seiner Erfahrung nach handelt es sich bei diesen Menschen um Leute, die von den Sünden ihrer Vergangenheit verfolgt werden. Von Missbrauch, von Betrug, von Abhängigkeiten, von Untreue. Sie haben jahrelang Geheimnisse mit sich geschleppt und sie trauen sich nicht mehr in die Kirche, weil sie irgendwie ahnen, da ist Gott gegenwärtig und wer weiß, was Gott mit mir macht. Sie haben Angst, sich Gott zu stellen. Da musste ich auch noch an diese Begebenheit denken, als Jesus vor seiner Kreuzigung das letzte Mal mit ihnen das Passamahl isst. Wir feiern nachher ja auch das Abendmahl, die Fortsetzung des Passamahls. Es heißt in Markus 14, während sie bei Tisch waren und aßen, erklärte Jesus, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Einer, der hier mit mir isst. Die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich? Doch nicht etwa ich? Ich finde, das ist die einzig angemessene Reaktion. Keiner hat gesagt, nee, ich sicher nicht. Also ich komme gar nicht in Frage. Ich bin doch kein Verräter wie Judas. Ich bin doch kein Betrüger wie Hananias. Bin ich's? Könnte ich der sein, den Gott treffen muss mit seinem Gericht? Keiner hätte sich getraut, zu Jesus zu sagen, also ich bin so rein, ich bin so unschuldig, bei mir findest du nichts. Musst dich woanders umsehen. Nein, könnte ich der sein, doch nicht etwa ich. Und ich glaube, alle Leute in diesem Saal haben sich genau das gefragt, doch nicht etwa ich. Wird es mich jetzt auch noch treffen? Bilden wir uns nicht ein, wir würden so fest stehen, dass uns nichts passieren kann. Bitten wir lieber Jesus, uns festzuhalten, uns treu zu machen, unsere Liebe zu ihm zu stärken. Doch nicht etwa ich. Könnte es mir genauso gehen? Muss mich Gott genauso strafen? Diese 3 Stunden, ich bin sicher, die sind mit Furcht und Zittern vorübergegangen. Es waren 3 Stunden mit der Bitte um Vergebung, 3 Stunden mit neuer Hingabe an Gott. Und dann kommt Saphira. Warum sie nicht zusammen mit ihrem Mann gekommen ist, das wird nicht gesagt. Vielleicht haben irgendwelche Umstände sie verhindert. Vielleicht hatten sie es extra so geplant, weil ein doppelter Auftritt eindrucksvoller wirken würde. Saphira kommt rein und sie muss unmittelbar gespürt haben, dass es nicht so ist wie sonst. Sie guckt sich um, wo steckt ihr Mann? Aber sie hat gar keine Zeit. Petrus ruft sie nach vorn, zeigt auf das Päckchen, was immer noch vor ihm am Boden liegt. Sag mir, Saphira, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Sehen Sie, Petrus gibt ihr eine Chance. Er öffnet sozusagen eine Tür heraus aus der Sackgasse. Sie hat die Möglichkeit, das Lügengespinst zu zerreißen. Sie müsste es nur gestehen. Die Leute im Saal halten den Atem an. Was wird sie sagen? Aber Saphira hat sich festgerannt. Sie kommt wie nicht mehr zur Besinnung. Sie ist, als hätte sie Scheuklappen auf. Sie befindet sich auf einer schiefen Ebene, auf einer Rutschbahn in den Abgrund und nichts mehr hält sie auf. Sie ist entschlossen, den Betrug durchzuziehen. Sie ist entschlossen, Petrus und der Gemeinde die Stirn zu bieten und sie anzulügen. Ja, sagt sie, das ist der volle Betrag. Damit hat sie sich selbst das Urteil gesprochen. Damit hat sie sich selbst das Grab geschaufelt. Petrus sagt, warum seid ihr beide übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Und genau wie ihr Mann sinkt Saphira zu Boden und stirbt. Und die jungen Männer, die gerade von der Beerdigung des Hananias zurückkommen, tragen jetzt auch seine tote Frau hinaus und legen sie neben ihrem Mann ins Grab. Hier ist mir eins ganz wichtig: Es ist nicht Petrus, der Saphira umgebracht hat oder den Hananias. Petrus hat keinen Fluch über sie ausgesprochen. In manchen Kommentaren kann man sowas lesen. Er hat sie verflucht und deswegen brach sie zusammen. Das ist völlig heidnisch, animistisch gedacht. Petrus hat keinen Fluch gesprochen. Er hat ihr nur gezeigt, wie schlimm ihr Vorgehen war. Und er hat ihr auf den Kopf zugesagt, was mit ihr passieren würde. Er wusste es. Er wusste, dass Gott, wenn sie hartnäckig bleibt, genauso handeln wird wie bei ihrem Mann. Das war sie also, die Geschichte von Hananias und Saphira. Zwei Nebendarsteller, die uns kein gutes Beispiel hinterlassen haben. Nun wirft diese Geschichte viele Fragen auf, eine Unmenge Fragen, sehr schwierige, komplexe Fragen. Auf die schwierigsten kann ich eigentlich gar nicht eingehen. Aber ein paar Punkte möchte ich doch noch weitergeben, ein paar Überlegungen, ein paar Punkte, an denen wir sicher auch alle ins Grübeln kommen. Es sind 8 Überlegungen, kriegen Sie keinen Schreck, das geht ganz schnell. Die meisten sind sehr kurz. Zunächst mal, der Teufel attackiert die Gemeinde von innen. Ich möchte gern diese Filmsequenz, die wir uns angesehen haben, die wir gelesen haben, diese Geschichte von dem Betrug in das große Ganze stellen. Wie gesagt, der Regisseur des Films ist der Heilige Geist, Gott in Person. Er lenkt die Entwicklung der jungen Gemeinde. Er wacht über sie, er schützt sie. Aber natürlich sieht sich das Gottes Gegenspieler, der Teufel, nicht einfach untätig an. Er beginnt seinerseits die Gemeinde zu torpedieren. Und wie macht er das? Lesen Sie die Apostelgeschichte von Anfang an. Sie werden feststellen, das Erste, was der Teufel versucht, er verfolgt die Christen. Er attackiert von außen. Die Christen werden verfolgt, die Apostel werden eingesperrt. Das Predigen wird ihnen verboten. Aber mit diesen Angriffen kommt der Teufel nicht weit. Die Christen lassen sich nicht einschüchtern, sie lassen sich nicht den Mund verbieten. Kaum sind sie wieder aus dem Gefängnis raus, stehen sie schon wieder im Tempel und predigen das Evangelium. Und da verlegt sich der Teufel auf Attacken von innen. Er greift die Gemeinde nicht durch ihre Gegner an, sondern durch Gemeindeleute. Er nistet sich im Herzen von Christen ein, mit Falschheit, mit Heuchelei. Und wissen Sie, das ist 1000-mal bedrohlicher als die äußeren Angriffe. Das höhlt die bis dahin unverbrüchliche Gemeinschaft von innen aus. Und irgendwo leuchtet schon aus diesem Grund ein, dass Gott hier mit besonderer Härte gegen diese Gefahr vorgehen muss. Das war die erste Überlegung. Die zweite: Sünde macht unvernünftig. Das gilt immer, aber hier fällt es mir immer wieder ganz besonders auf. Sünde hat etwas Irrationales an sich, etwas Verschlagenes. Sie ist fast ein Mysterium, das den rationalen, vernünftigen Menschen unvernünftig und irrational handeln lässt. Wenn der Hananias normal gedacht hätte, ein aufrichtiger Mensch gewesen wäre, dann hätte er doch einfach offen sagen können, hey Leute, das ist ein Teil vom Geld. Die anderen hätten ihn trotzdem dafür bewundert. Man gibt auch nicht gern die Hälfte so einfach her. Sie hätten sich gefreut und es wäre alles gut gewesen. Das wäre vernünftig gewesen. Aber es durfte ja nicht rauskommen, dass er in Wirklichkeit von Geldgier beherrscht war. Und gleichzeitig wollte er doch ums Leben nicht auf das Lob der Gemeinde verzichten. Also musste er Großzügigkeit vortäuschen und hoffen, dass es nicht ans Licht kommt. Wissen Sie, alle die Sündigen sind so dumm, dass sie hoffen, dass es nicht ans Licht kommt. Das ist die Torheit des Sünders. Und in diese Falle ist auch Hananias und Saphira getappt. Sünde macht unvernünftig. Das Dritte: gerade das fromme Verhalten verführt zur Heuchelei. Die beiden haben ja geheuchelt. Sie taten, als ob. Der Einbruch Satans in die Gemeinde, wenn er von innen kommt, der geschieht an der Stelle, wo fromme Gemeinschaft am meisten gefährdet ist, nämlich mit dem frommen Tun. Nicht in, wenn ich mal sage, in Künstlerkreisen, da gewinnt der Ruhm und Ansehen, der am flottesten Klavier spielt. In literarischen Kreisen, wer das Schönste, den schönsten Roman schreibt. Bei Akademikern, wer die beste Doktorarbeit abliefert, hoffentlich nicht mit, ja, mit Schummelei. Und ja, und bei Frommen? Wer ist bei Frommen besonders angesehen? Ja, natürlich. Wer besonders schön beten kann und besonders viele Almosen gibt und besonders auffällig fastet. Jesus hat genau diese frommen Tätigkeiten gegeißelt. Nicht in sich, aber er sagt, ihr Frommen des Volkes, ihr betet nur, damit die Leute es mitkriegen. Ihr fastet nur, damit man euch dafür bewundert. Ihr gebt nur Almosen, damit die Leute sagen, ach guck mal, was ist der freigebig. Ihr macht es gar nicht für Gott, ihr macht es für euch. Das fromme Tun verleitet zur Heuchelei, weil man eben in frommen Kreisen ist und auf den Beifall der Frommen zählt. Man möchte gar nicht die volle Leistung erbringen. Man hat gar nicht die Kraft dafür. Man möchte nur das fromme Ansehen haben. Und so kommt es zur Scheinleistung, zur Heuchelei. Gerade bei den frömmsten Dingen. Jesus hat das gegeißelt im Blick auf die damaligen Juden, auf den alten Bund. Er sagt, was ist der Sauerteig der Pharisäer? Das ist die Heuchelei, Lukas 12. Der Sauerteig der Pharisäer, der alles kaputt macht, die Heuchelei. Und er sagt zu den Pharisäern, ihr seid wie weißgetünchte Gräber. Ihr seht schön aus, aber innen drin sind Totengebeine. Es ist alles tot. Es hat den Anschein der Frömmigkeit und ist in Wirklichkeit alles gestorben. Und das darf sich in der Gemeinde von Jesus nicht wiederholen. Das wäre wie eine tödliche Wunde, die die Gemeinde zu Fall bringt. Nicht? Das fromme Volk in Israel hat sich so an diese Heuchelei gewöhnt von der Führerschicht. Da war eine klare Abgrenzung nötig. Die neue Gemeinde, das neue Volk Gottes, das darf nicht wieder auf diesen alten Weg zurückgeraten. Und deswegen hat Gott gerade bei dieser ersten Heuchelei, die in der neutestamentlichen Gemeinde vorkam, wissentlich und willentlich vorkam, hat er so erschreckend hart eingegriffen. Der vierte Punkt. Nehmen wir die Gemeinde ernst. Hananias und Sapphira haben den Wert und die Bedeutung der Gemeinde nicht ernst genommen. Sie haben sich nicht wirklich überlegt, dass ja eine Gemeinschaft nur bestehen kann, wenn man untereinander aufrichtig ist. Wenn die Liebe nicht gefaked ist, sondern frei ist von Heuchelei. Die waren bereit, ihren Geschwistern glattweg ins Gesicht zu lügen. Sie waren bereit, die Apostel anzulügen. Und damit haben sie das Band zerschnitten, das zwischen ihnen und den anderen bestand. Das nächste, nehmen wir Gott ernst. Das ist noch viel schlimmer. Hananias und Sapphira haben Gott nicht ernst genommen. Deswegen sagt Petrus, du hast nicht Menschen belogen. Das würde heißen, die Gemeinde nicht ernst nehmen. Du hast Gott belogen. Die haben gar nicht wirklich damit gerechnet, dass Gott zu Pfingsten den Heiligen Geist in ihre Mitte geschickt hat, in ihr Herz. Das ist doch ein unglaubliches Privileg. Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder, wir gehören zu dieser weltumspannenden Familie. Und Gott vergibt uns unsere Schuld und er lässt uns seine Liebe erfahren, seine Hilfe, seinen Segen. Er schützt uns, er macht uns klug, er erfüllt uns mit Hoffnung. Das ist mehr, als es jemals der Fall war, bevor Jesus kam. Gott in unserer Mitte ein unerhörtes Privileg, aber Gott in unserer Mitte ist auch eine unerhörte Verantwortung. Und das haben sie gar nicht ernst genommen. Gott ist nicht nur der liebe Gott. Gott ist heilig und gerecht. Gott hält es nicht mit der Lüge und dem Betrug. Er hält es mit der Wahrheit. Und unser Ziel soll sein, so zu werden wie Gott. Natürlich sind wir nicht perfekt. Wir sind es nicht am Anfang unseres Lebens mit Jesus und wir werden es auch noch nicht sein am Ende unseres irdischen Lebens. Aber die Richtung muss stimmen. Jesus erwartet von uns, dass wir unser Leben an ihm ausrichten und dann kriegt es die richtige Richtung. Wenn wir was falsch machen und es ihm bekennen, dann vergibt er es uns. Jesus freut sich, wenn er uns vergeben kann. Immer und immer wieder. Auch immer wieder dasselbe, 7-mal, 77-mal. Voraussetzung ist nur, dass wir zu der Schuld stehen und dass wir sie nicht verstecken. Und genau das haben Hananias und Sapphira getan. Sie wollten betrügen. Sie haben es von langer Hand geplant. Sie waren entschlossen, ihre Mitmenschen anzulügen und sie waren sich sicher, dass niemand ihnen auf die Schliche kommt. Es war der perfekte Betrug. Der wäre perfekt gewesen, wenn sie es nur mit Menschen zu tun gehabt hätten. Aber sie hatten es eben auch mit Gott zu tun. Und Gott kann man nicht hinters Licht führen. An meiner ersten Pfarrstelle, damals war ich noch unverheiratet, da können Sie dran sehen, wie lange das zurückliegt. An meiner ersten Pfarrstelle, da wohnte ich mitten in der Altstadt. In einem vierstöckigen Haus und meine Wohnung war ganz oben unterm Dach. Die Straßen waren eng, mit Kopfstein gepflastert. Und einmal, als es schon ziemlich spät war und schon recht dunkel, da schaute ich oben aus meinem Dachfenster, auf die Ellbogen gestützt, einfach auf die Straße hinunter. Es war ganz still. Es war friedlich, kein Auto, keine Menschen. Plötzlich hörte ich was. Da kam ein kleiner Junge um die Ecke. Er ging ganz vorsichtig. Er sah sich nach allen Seiten um, so sorgfältig wie möglich. Und als er niemand entdecken konnte, zog er eine leere Cola-Büchse aus seiner Hosentasche und fing an, damit Fußball zu spielen. Man konnte richtig hören und sehen, wie ihm das Spaß machte. Über das Pflaster und gegen die Wände, das schepperte und knallte nur so. Und dazwischen machte er immer wieder eine kleine Pause, nach allen Seiten absichern, ob die Luft auch rein ist, und weiter ging's. Ich fand das lustig, ihm zuzugucken, und ich wollte auch bestimmt kein Spielverderber sein. Aber irgendwann hat es mich dann doch gereizt, mich bemerkbar zu machen. Ich beugte mich noch ein bisschen weiter vor und sagte halblaut: Hallo. Die Reaktion war verblüffend. Der Junge packte die Cola-Dose, stopfte sie in die Tasche, lehnte sich gegen eine Mauer und guckte dann so verstohlen und unauffällig wie möglich in die Höhe. Wer hat da Hallo gesagt? Wer hat mich beobachtet? Wen habe ich übersehen? Er hatte sich nach links und rechts abgesichert, nach vorn und hinten, aber nicht nach oben. Und genau das war der Fehler von Hananias und Sapphira. Sie haben Gott vergessen. Dieses Erlebnis kam mir eben wieder in den Sinn bei dieser Geschichte. Die haben sich nur in der Horizontalen bewegt und waren sich sicher, das merkt keiner, diesen Betrug. Wie soll er es auch merken? Sie haben die Vertikale außer Acht gelassen. Sie haben versäumt, nach oben zu sehen. Und das kann fatale Folgen haben, tödliche Folgen. Der vorletzte Punkt, glaube ich, oder übervorletzte. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, auch wenn es der Ehepartner ist. Das gilt jetzt vor allem für die Verheirateten oder auch für die, die noch heiraten wollen. Also das macht unsere Geschichte unter anderem deutlich. Der Zusammenhalt von Ehepartnern muss dort aufhören, wo Sünde ins Spiel kommt. Zweimal betont unser Text, dass die beiden gemeinsame Sache machten. Mit dem Einverständnis seiner Frau, heißt es, gab Hananias den Betrag als Gesamterlös aus. Und zu Sapphira sagt Petrus: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich weiß nicht, wer von den beiden die unheilvolle Idee hatte. Aber hätte bloß der andere nicht zugestimmt, hätte bloß der andere den Mut gehabt, Nein zu sagen. Ich weiß, zum Eheversprechen, wenn man heiratet, da gehört, dass man sich verspricht, durch dick und dünn miteinander zu gehen, dass man dem anderen an guten und schlechten Tagen die Treue hält. So weit, so schön. Und doch gibt es eine Grenze, und das ist die Treue zu Gott. Die geht über die Treue zum Partner. Wenn der Mann von seiner Frau etwas verlangt, was Gott verbietet, da kann sie sich nicht drauf rausreden, dass sie ihrem Mann untertan sein soll. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn die Frau ihren Mann in was hineinziehen soll, woran Gott keine Freude hat, dann darf er nicht nachgeben, bloß weil er seiner Frau gefallen will. Die Vertikale hat Vorrang vor der Horizontalen. Kennen Sie diese Kontaktanzeigen? Gerade auch bei LiveNet, christliche Kontaktanzeigen, da lese ich, wenn ich da mal drin lese, fast bei jeder zweiten steht: Ich suche jemanden, mit dem ich Pferde stehlen kann. Nun, das ist eine Redewendung, ich weiß. Die will einfach sagen: Ich suche jemanden, mit dem ich alles Mögliche unternehmen kann und auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann. Das ist schön. Aber wenn das nicht eine Redewendung wäre, sondern wenn es wörtlich ums Pferdestehlen gehen würde, ich suche jemanden, mit dem ich wirklich Pferde stehlen könnte, dann müsste die Anzeige eigentlich gerade andersrum lauten. Ich suche jemanden, der nicht bereit ist, mit mir Pferde zu stehlen. Jemand, der mir in den Arm fällt, wenn ich auf so eine blöde Idee komme. Denn das ist ja Diebstahl und Verletzung des 8. Gebots. Der nächste Punkt. Schwere Sünden haben eine Vorgeschichte. Wissen Sie, das ist bei der Geschichte so unheimlich. Hananias und Sapphira haben doch den Heiligen Geist bekommen. Gottes Geist hat ihr Herz erfüllt. Und jetzt muss Petrus zu Hananias sagen, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Erst ist das Herz vom Heiligen Geist voll und jetzt vom Teufel. Wie ist das möglich? Ich glaube, man muss sich da eines klar machen. Bis es dahin kommen kann, hat dieses Ehepaar einen langen Weg zurückgelegt. Einen langen, schlechten Weg. Die Gemeinde und den Apostel einfach so ins Gesicht zu lügen, das ist ungeheuerlich. Das macht man nicht so aus heiterem Himmel. Dafür ist die Hemmschwelle in aller Regel zu hoch. Nein, ich bin sicher, diesem letzten Schritt sind viele kleine, verkehrte Schritte vorausgegangen. Und mit jedem verkehrten Schritt wird die Hemmschwelle ein kleines bisschen niedriger. Erzähl eine Lüge und bevor du dich versiehst, musst du schon eine zweite Lüge hinterher schieben, um die erste zu verschleiern. Mit jedem Schritt in eine bestimmte Richtung treten wir eine Spur aus. Man gewöhnt sich dann an diesen Weg, er tritt sich immer tiefer ein. Es wird immer leichter, diesen Weg zu gehen und immer schwieriger, wieder davon abzukommen. Eine Lüge führt zur nächsten, eine Gewalttat erfordert die zweite und so geht das immer weiter. Da entwickelt sich eine Eigendynamik und es entsteht Abhängigkeit. Aber sage keiner, diese Abhängigkeit wäre nicht selbst verschuldet. Der Mensch ist voll verantwortlich, wenn er dem Teufel die Erlaubnis gibt, sein Leben zu betreten und ihn zur Sünde zu verführen. Warum? Fragt Petrus. Und er fragt das nicht den Teufel, warum hast du sein Herz gefüllt? Er fragt den Hananias und er fragt die Sapphira, warum habt ihr es zugelassen, dass der Teufel euer Herz füllte? Wir müssen vor dem Teufel auf der Hut sein. Petrus schreibt, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und Jakobus gibt den ganz praktischen Ratschlag, widersteht dem Teufel, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wenn wir das nicht tun, dann schlägt das Böse seine Klauen in uns und es wird zur bestimmenden Wirklichkeit in unserem Leben. Auch im Leben von Christen kann das passieren. Und am Ende kann man sich sein Leben ohne dieses Böse, ohne diesen ausgetretenen Pfad gar nicht mehr vorstellen. Hananias und Sapphira waren so in ihren Betrug verstrickt, dass sie nicht mehr herausgefunden haben. Umgekehrt ist das natürlich genauso. Zum Glück, wer mit Jesus unterwegs ist, wer sich angewöhnt, bei allem zu fragen, was Jesus Freude macht, der tritt auch eine Spur aus. Der geht auch einen Weg und geht ihn immer weiter und der Weg wird immer mehr zum Hohlweg und man kommt gar nicht mehr raus aus diesem Weg. Und es wird immer selbstverständlicher, so zu leben. Unser Tun und Denken wird umgestaltet, bis wir uns gar nicht mehr vorstellen können, was anderes zu machen, als Jesus bei uns zu haben. Das wird zur zweiten Natur. Wir verkörpern immer mehr die Haltung und wir praktizieren immer mehr die Verhaltensweisen, die dann auch in der Ewigkeit Bestand haben. Und jetzt noch das Letzte. Ist Gott lieblos? War Gott lieblos, als er dieses Ehepaar so plötzlich sterben ließ? Wissen Sie, mir gefällt die Frage als solche gar nicht recht. Irgendwie haben wir Christen uns so dran gewöhnt, dass wir alles einfach immer nur von der Liebe her beurteilen. Wir tun, als wäre Gott nichts als der liebe Gott. Da müsste man sagen, ja, dann war das natürlich lieblos und passt nicht zu Gott. Aber eben, Gott ist ja auch heilig und gerecht und wahrheitsliebend. Und er kann Betrug nicht gutheißen. Und weil er die Wahrheit liebt, kann er bei der Lüge nicht einfach ein Auge zudrücken. Er muss was dagegen machen. War Gott lieblos? Da muss man auch fragen, wem gegenüber? In diese Geschichte einbezogen sind ja nicht nur Hananias und Sapphira. Die ganze Gemeinde, Tausende sind mit einbezogen. Sie haben zugehört, zugesehen. Und ich glaube, ihr zuliebe hat Gott das Ganze gemacht, hat dieses Gericht geübt. In gewissem Sinn war sein Handeln sehr liebevoll. Stellen Sie sich mal vor, Gott hätte nicht interveniert. Ich bin sicher, irgendwann wäre der Betrug sowieso aufgeflogen. Und was dann? Das hätte zu einem totalen Misstrauen der Christen untereinander geführt. Die Einheit wäre zerstört gewesen. Wem kann man überhaupt noch glauben? Und da lohnt sich am Ende ja die Selbstsucht und Unehrlichkeit ist profitabel. Zum anderen wäre die Autorität der Apostel untergraben gewesen. Die hätten es doch wenigstens merken müssen. Wenn schon die auf sowas reinfallen, ja, da brauchen wir auch auf ihre Lehren nicht mehr zu hören. Wer weiß, was daran faul ist. Und das Dritte, das Schlimmste, mit Abstand Schlimmste, man hätte begonnen, an Gottes Gegenwart zu zweifeln. Hat Gott sich das einfach gefallen lassen? Sich anlügen lassen, nichts gemacht? Hat er nicht versprochen, durch den Heiligen Geist gegenwärtig zu sein? Ist Gott womöglich gar nicht allwissend? Ist er womöglich gar nicht allmächtig? Ist er am Ende gar nicht da? Stimmt das gar nicht mit dem Heiligen Geist in unserer Mitte? Ist das alles nur Illusion? Ich glaube, aus Liebe zu seinen Kindern musste Gott klarstellen, dass Sünde in der Gemeinde keinen legitimen Platz hat. Würde man Sünde einbauen, dulden, mit ihm ins Gemeindeleben sozusagen integrieren, dann würde sich Welt und Gemeinde nicht mehr unterscheiden. Dann könnten wir einpacken. Dann wären wir kein Bollwerk mehr für die Wahrheit und die Integrität. Dann wäre der Plan eines Gottesvolkes auf dieser Erde gescheitert. Und außerdem musste Gott klarstellen, dass der Heilige Geist die Gemeinde regiert. Nicht? Der Heilige Geist war doch das Neue, das Bessere, das, was es vorher noch nicht gegeben hat. Der Heilige Geist bewirkt doch die Wiedergeburt. Er gibt den Christen ihre Heilsgewissheit, ihre Freude, ihren Frieden, ihre Hoffnung, ihre Freiheit. Der Heilige Geist macht uns doch fähig zur Anbetung und zur Nachfolge. Und wenn man einfach den Heiligen Geist attackieren könnte, anlügen, und es würde nichts passieren, da wäre alles zerstört, was zum neuen Bund gehört. Und das durfte niemals geschehen. Ich überspringe jetzt hier, weil die Zeit abgelaufen ist. Sie können gern die paar Gedanken, die noch da sind, nachher auf der Homepage nachlesen. Da stelle ich die ganze Predigt dann rein. Zum Schluss möchte ich einfach noch das sagen. Ich glaube, keiner von uns hat je erlebt, dass Gott so hart eingreift. Und es stimmt, Gott ist in späteren Zeiten in der Regel nicht mehr so hart vorgegangen. Aber das heißt nicht, dass ihm die Sünde heute weniger zuwider wäre als damals. Wenn wir diesen Schluss ziehen, dann ziehen wir den falschen Schluss. Richtig ist das, was Paulus in Römer 2 so formuliert: Meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Gott selber sagt ja, ich greife nicht immer sofort ein und nicht immer so hart. Ich habe Geduld mit euch. Aber mit dieser Geduld zu spielen, das ist gefährlich. Die Geduld soll uns dazu bringen, umzukehren und uns an Jesus zu klammern. Und dann kommt's gut mit unserem Leben. Ja, das war die Geschichte von diesen Nebendarstellern, die so gar kein Beispiel sind. Eine traurige, irgendwo eine erbärmliche Geschichte aus menschlicher Sicht und gleichzeitig doch auch eine, ja, großartige Geschichte, weil Gott bewiesen hat, dass er zugegen ist und handeln kann. Wir beten noch zusammen. Unser Vater, in der Geschichte wird überdeutlich, dass du dort mitten in dem Raum warst, in dem sich das Ganze abgespielt hat. Du hast es gehört, was Hananias und Sapphira sagten. Du hast gesehen, dass sie dich umgehen wollten, an dir vorbeispielen wollten, dachten, sie könnten ungeschoren davonkommen. Danke, dass du das nicht hast auf sich sitzen lassen. Danke, dass du eingegriffen hast. Irgendwo wäre sonst die ganze Gemeinde zerbrochen. Irgendwo wäre auch das Leben von Hananias und Sapphira nicht mehr in Ordnung gekommen. Sie hätten immer weiter gemacht, nachdem es einmal geklappt hat. Und da bitten wir füreinander, dass wir doch aufrichtig sind, dass wir dir gegenüber die Wahrheit sagen, dass wir untereinander die Wahrheit reden, dass wir echte Beziehungen aufbauen in der horizontalen, in der vertikalen, dass wir einander wirklich lieben, frei von Heuchelei, dass wir einander Gutes tun, ohne dabei selber gut wegkommen zu wollen. Danke, Herr, dass uns die Geschichte sehr viele positive Anregungen gibt, wie wir es richtig machen können. Und dass du uns durch deinen Geist dabei zur Seite stehst. Amen.